Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 44. Wie weit darf Protest gehen? Von Walter Wüllenweber aus Stern Nummer 46 vom 10.11.2022. Gelesen von Michael May. Die Empörung über Straßenblockaden und Bilderattacken durch Klimakämpfer heizt eine alte Debatte wieder an. Über Aktionen, die illegal sind, aber manchmal legitim. Vielleicht kann man die Kritik an den angeklebten Händen, an den versauten Bildern, an dem gesamten Protest der Gruppe Letzte Generation in einem Satz zusammenfassen. Kinder, wenn ihr bei euren Aktionen weiter so ein Durcheinander macht und die Erwachsenen stört, dann können wir sowas wie Protest künftig eben nicht mehr machen. Vergangene Woche kletterten Klimaaktivisten auf eine Schilderbrücke über der Berliner Stadtautobahn, um dort ein Transparent festzubinden. Daraufhin blockierte die Polizei 2 von 3 Fahrspuren. In einem anderen Stadtviertel der Hauptstadt wurde zur selben Zeit eine 44-jährige Radfahrerin von einem Betonlaster erfasst, überrollt und lebensgefährlich verletzt. Feuerwehr und Rettungswagen waren sofort am Unfallort. Verzweifelt versuchte die Notärztin, das Leben der Radfahrerin zu retten. Doch wenige Tage später starb die Frau. Die Protestaktion und der Unfall geschahen zur selben Zeit in derselben Stadt. Sonst gibt es keine Verbindung zwischen den Ereignissen, jedenfalls keine kausale. Der zähfließende Verkehr auf der Stadtautobahn hatte jedoch die Ankunft eines schweren Spezialfahrzeugs der Feuerwehr verzögert. Ein früheres Eintreffen des LKW-Krans hätte die Radfahrerin nicht gerettet, denn die Notärztin hatte sich, unabhängig davon, gegen seinen Einsatz entschieden. Die Radlerin starb an den Folgen des schrecklichen Unfalls, nicht an denen der Blockade. Doch die bloße Spekulation über einen Zusammenhang, die sich bald als Irrtum herausstellte, löste eine Empörungswelle gegen die letzte Generation aus, auf der Berlins politischer Surfclub eine Woche lang ritt. Den Wettbewerb um das schärfste Statement entschied CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt für sich, als er in der Bild am Sonntag forderte, die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Was darf Protest? Wie weit dürfen Aktivistinnen und Aktivisten gehen? Darüber diskutiert die Republik mal wieder. Die Debatte um ihre Legitimität ist Teil jeder politischen Widerstandsaktion. Protest darf nicht alles, aber eines darf er sicher nicht: sich brav an alle Regeln halten. Wenn niemand unbefugt den Rasen betritt, wenn keine Verbote verletzt werden, wenn niemand gestört oder behindert wird, ist ziviler Ungehorsam ungefähr so wirkungsvoll wie Bachblütentee. Der Regelverstoß und die Aufregung darüber verschafft dem Protest die notwendige Aufmerksamkeit. Sie ist die eigentliche Währung jeder politischen Bewegung. Insbesondere die sozialen Medien haben eine gewaltige Inflation dieser Währung bewirkt. Nur wer laut brüllt, wird gehört. Der Amerikaner Henry David Thoreau ist der Urvater des zivilen Ungehorsams. Im 19. Jahrhundert verfasste er nicht nur kluge Essays, er war auch ein überzeugter Gesetzesbrecher. Aus Protest gegen die Sklavenhaltung weigerte er sich, Steuern zu zahlen. Auch Mahatma Gandhis Widerstand war zwar gewaltfrei, aber illegal. Er verstieß bewusst gegen diverse Gesetze der britischen Kolonialmacht und rief seine Anhänger auf, es ihm gleichzutun. Die Afroamerikanerin Rosa Parks brach 1955 die Rassengesetze im US-Bundesstaat Alabama, weil sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Als ein Gericht in Montgomery sie deswegen zu einer Geldstrafe verurteilte, organisierte ein bis dahin unbekannter Aktivist namens Martin Luther King den Busboykott von Montgomery. Die illegale Aktion dauerte 381 Tage, bis ihre wirtschaftlichen Verluste die Busunternehmer zum Nachgeben zwangen. In diesen Wochen verstoßen tausende mutige Frauen gegen das Gesetz, indem sie kein Kopftuch tragen. Im Iran ist das eine Straftat, die Inhaftierung, Folter oder sogar den Tod zur Folge haben kann. Rechtmäßigkeit ist kein Kriterium. Mit dem Mut dieser Ikonen des zivilen Ungehorsams können sich die Klimaaktivisten hierzulande nicht vergleichen. Das ändert jedoch nichts am Prinzip. Ziviler Ungehorsam hält sich nicht an Normen oder Vorschriften. Gerade konservative Geister empfinden Normverletzungen prinzipiell als Zumutung, mitunter auch als Angriff. Die Mullahs im Iran, die Rassisten in den Südstaaten der 1950er Jahre, die britische Kolonialregierung, die westdeutschen Spießer der 1960er Jahre, die sich über die Langhaarigen empörten. Manchmal gehören auch wir heutigen Autofahrer dazu, wenn wir im Stau vor Wut ins Lenkrad beißen, weil sich ein paar Frauen und Männer auf einem Zebrastreifen festgeklebt haben. Verwundert haben inzwischen auch Justizminister Marco Buschmann, FDP, und Innenministerin Nancy Faeser, SPD, erkannt, dass die Aktionen der Gruppe Letzte Generation strafbar sind. Was denn sonst? Für eine Innenministerin und einen Justizminister muss die Einhaltung des Rechts im Vordergrund stehen. Für die Beurteilung von Protestaktionen ist Rechtmäßigkeit aber kein relevantes Kriterium. Mückenstiche, die kaum jucken. Wie die Frauen und Männer von letzter Generation agieren, ist zwar nicht legal, aber legitim. Dürresommer, Flutkatastrophen und Waldbrände. Die Klimakatastrophe hat längst begonnen. Der Maßstab zur Beurteilung der aktuellen Protestaktionen ist die Bedrohung der Menschheit. Mit der brutalen Radikalität der Klimakatastrophe können kein Püree-Anschlag, kein Farbgeschmiere an Parteizentralen und auch keine zusätzlichen Staustunden mithalten. Es sind harmlose Mückenstiche, die eine dickhäutige Gesellschaft kaum jucken. Doch was hat ein beschmiertes Gemälde mit dem Klimawandel zu tun? Es ist ein wenig glaubwürdiges Ziel. Mit seiner Zerstörung könnte man gegen jeden beliebigen Missstand demonstrieren. In ihrer langen Geschichte ist es der Umweltbewegung immer wieder gelungen, ganz konkrete, überzeugende Angriffspunkte zu finden. Berühmt wurden die Kamikaze-Aktionen gegen die Tanker der Firma Kronos Titan, die in der Nordsee tonnenweise hochgiftige Dünnsäure verklappten. In den 1980er Jahren kämpften Aktivisten von Greenpeace mit Schlauchbooten gegen die Tanker und gewannen. 1989 wurde die Dünnsäureverklappung verboten. David hatte Goliath in die Knie gezwungen. Was wäre also ein passender Ort oder eine Institution, um gegen etwas so Allumfassendes wie die Zerstörung der Lebensgrundlagen zu demonstrieren? Eine Regierungszentrale? Eine Bank? Ein Kreuzfahrtschiff? Oder eine Schule, vor der sich die Elterntaxis drängeln? Alles plausibel. Und doch kann kein einzelnes Ziel angemessen sein im Angesicht der immer wahrscheinlicheren Apokalypse. Bundeskanzler Scholz rät den Demonstranten, vielleicht könnte ein bisschen Kreativität nutzen. Viele Kommentatoren stimmen ihm zu. Die letzte Generation hat keine charismatische Persönlichkeit, die für sie spricht, keine eingängigen Slogans, kein bekanntes Logo. Die Kritik an ihrem Auftritt ist berechtigt. Aber es ist eine Kritik an der B-Note, am Erscheinungsbild der Protestbewegung. Entscheidend aber ist die A-Note, das Anliegen. Und hier erreicht die letzte Generation die volle Punktzahl. Die Klimakatastrophe zumindest abzumildern ist ein Ziel, das in einem Atemzug mit den Freiheitsbewegungen von Mahatma Gandhi, von Martin Luther King oder den Frauen im Iran genannt werden muss. Seit einigen Jahren kopieren insbesondere Rechtspopulisten die alten Proteststrategien der außerparlamentarischen Opposition, APO. Im Prinzip haben auch unzivilisierte Gruppen ein Recht auf zivilen Ungehorsam. Bei der Frage, wie angemessen die eingesetzten Mittel sind, macht es indes einen Unterschied, ob sich jemand für das Überleben der Menschheit einsetzt oder ob er dafür streitet, ohne Maske Bus fahren zu dürfen. Die Radikalität der Protestform muss im Verhältnis zur Schwere des Missstandes stehen. Der Stau auf der Autobahn hat das Schicksal der Radfahrerin nicht beeinflusst. Das hätte aber passieren können. Die Klimaaktivisten hatten bei ihrer Aktion zwar einen Stau eingeplant, bei dem im Notfall eine Rettungsgasse für normale Rettungswagen gebildet wird. Das deutlich breitere Spezialfahrzeug der Feuerwehr konnte sich jedoch nur langsam durch die schmale Gasse zwängen. Diese Möglichkeit haben die Aktivisten offenbar nicht ins Kalkül gezogen. Demonstrantinnen und Protestler dürfen Unbeteiligte nerven und behindern, aber sie dürfen nicht deren Gesundheit gefährden. Da verläuft die Grenze einer legitimen Protestaktion. Darum müssen mögliche Gefahren vorher bedacht und ausgeschlossen werden. Doch wenn dabei die letzte Eventualität ausgeschlossen werden muss, werden viele klassische Aktionsformen unmöglich. Die alljährlichen Bauerndemos, die mit ihren Treckern ganz Berlin lahmlegen, sind nach diesem Maßstab unverantwortlich. Flugzeuge mit Spruchbändern müssen am Boden bleiben, denn sie könnten abstürzen. Nach diesen Kriterien sind auch Radrennen, Marathonläufe und Karnevalsumzüge zu unterlassen. Verglichen mit ihren Eltern und Großeltern protestiert die selbsternannte letzte Protestgeneration geradezu rücksichtsvoll und zivilisiert. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Der Song der Politrockband Tonsteine Scherben war in den 70er und 80er Jahren eine Hymne der APO und der Anti-Atomkraftbewegung. Deren Methodenstreit drehte sich um die Frage, ob lediglich Gewalt gegen Sachen zulässig ist oder auch Gewalt gegen Personen. Um die Breite von Rettungsgassen machte sich niemand Gedanken. Im Sommer 1983 blockierten Prominente wie Petra Kelly, Heinrich Böll und Günter Grass einen Monat lang den Stützpunkt der US-Armee im schwäbischen Mutlangen. Sie demonstrierten gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss. Wenige Wochen später mobilisierte die Friedensbewegung 300.000 Menschen, die sich auf der Bundesstraße 10 zwischen Stuttgart und Ulm zu einer 108 Kilometer langen Menschenkette zusammenschlossen. Dass die Blockade der B10 auch Polizeiwachen, Feuerwehrstationen und Krankenhäuser einschloss, hat den Demonstranten niemand vorgeworfen. Erfolgreich war die größte Kraftanstrengung der Friedensbewegung dennoch nicht. Bundeskanzler Helmut Kohl entschied, wir werden dem Druck der Straße nicht nachgeben. Im Dezember 1983 wurden die ersten Pershing-2-Raketen aufgestellt. Es war die größte Niederlage der politischen Protestbewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine von wenigen. Die Proteste haben lange viel bewirkt. Protestieren hat sich in Deutschland als ausgesprochen wirksames politisches Mittel erwiesen. Vor allem die Umweltbewegung war besonders erfolgreich. In den 1970er Jahren bereitete der Gestank des Rheins den Anwohnern Kopfschmerzen. Der Main schillerte in allen Farben, die in den Farbwerken höchst zusammengemixt wurden. Noch in den 80er Jahren lief Greenpeace in Hamburg regelmäßig zu alternativen Hafenrundfahrten aus, bei denen unzählige Abflussrohre angesteuert wurden, aus denen stinkendes Gift ungefiltert in die Elbe lief. Die Rohre sind längst verschlossen, im Rhein schwimmen wieder Lachse und Deutschlands Binnenhäfen, einst eklige Kloaken, wurden zu schicken Wohnvierteln umgestaltet. Inzwischen schließt sich sogar das Ozonloch wieder. Vor 40 Jahren erschien es als ähnlich bedrohlich wie heute die Klimakatastrophe. Schuld daran war Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff, FCKW, das die schützende Ozonschicht auflöste. Damals reagierte die Weltgemeinschaft schnell auf die Proteste der Umweltbewegung. 1987 verpflichteten sich 196 Länder und die EU, die Produktion von FCKW zu halbieren. Das Protokoll von Montreal war das erste globale Umweltabkommen. Greenpeace ging das nicht weit genug. Die Umweltorganisation beauftragte 1992 die Firma Foron aus dem Erzgebirge mit der Produktion eines FCKW-freien Kühlschranks. Ein Spendenprojekt. Als Greenpeace ihr Modell schließlich auf den Markt brachte, zogen die bisherigen Hersteller schnell nach. Heute ist FCKW aus Spraydosen und Kühlschränken längst verbannt und das Ozonloch verschwindet. Die Geschichte der letzten Jahrzehnte ist reich an solchen Erfolgsmeldungen. Der Ausstieg aus der Atomenergie. Die Streichung des Paragraphen 175 aus dem Strafgesetzbuch 1994, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte, und schließlich die Einführung der Homo-Ehe 2017. Gegen erbitterte Widerstände wurde die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe erstritten 1997. Die Babyboomer nannten sich einst No-Future-Generation. Doch sie haben erfahren, Protestaktionen können etwas verändern. Diese Zuversicht, das zeigt schon ihr Name, teilt die letzte Generation nicht. Dennoch gibt es keinen ermutigenden Hinweis darauf, dass die Menschheit bei der Klimakatastrophe noch einmal rechtzeitig die Kurve kriegt. Die vergleichsweise kleinen Umweltprobleme, die von den Boomern gelöst wurden, das Ozonloch, der saure Regen oder die verdreckten Flüsse, waren nur das Amuse-Gueule, der Gruß aus der Küche. Der Hauptgang ist die unaufhaltsam fortschreitende Erderwärmung. Dass sie den kommenden Generationen serviert werden wird, ist den Boomern schon seit ihrer Schulzeit bekannt. Über Jahrzehnte haben sie diskutiert und jede Menge Zusagen erwirkt. Was die Versprechen jedoch wert sind, zeigt sich in diesen Tagen erneut auf der Weltklimakonferenz in Ägypten. Zu wenig. Die bisherige Erfolgsmethode der Protestbewegungen war das geduldige Bohren dicker Bretter. Dazu gehörte der lange Marsch durch die Institutionen. Vor allem aber musste selbst die letzte relevante Gruppe restlos überzeugt werden. Auch die Protestler sind inzwischen Teil der bundesrepublikanischen Konsensgesellschaft. Damit ist das Land in der Vergangenheit gut gefahren. Konsens ist ein zähes Geschäft. Das Dumme ist nur, die Erderwärmung legt ein weitaus höheres Tempo vor als die eingeübte Konsensbildung. Das Klima wartet nicht. Das kann man beklagen, aber nicht ändern. Gemessen an früheren Veränderungsprozessen erleben wir eine Anpassung im Höchsttempo. Gemessen an objektiven Anforderungen stehen wir auf der Stelle. Niemand kann der Politik, der Wirtschaft oder der Gesellschaft Untätigkeit vorwerfen. Doch das reicht nicht. Die Demokratie hat sich bislang als unfähig erwiesen, die Erderwärmung zu stoppen. Da klingt es konsequent, nicht nur einzelne Parteien oder politische Institutionen in Frage zu stellen, sondern gleich die gesamte Demokratie. Allerdings, auch beim Umweltschutz hat sich die Demokratie als die am wenigsten schlechte Regierungsform erwiesen. Nicht-demokratische Länder sind deutlich rücksichtsloser gegenüber dem Klima. Protestbewegungen, die das Klima retten wollen, sollten die demokratischen Institutionen nicht angreifen, sondern ihnen Beine machen. Doch nicht nur die politischen Prozesse müssen schneller und entschiedener auf den Klimawandel reagieren. Auch die Protestformen müssen wirkungsvoller werden. Wenn die Bewegungen ihre Funktion als Tempomacher der Politik weiterhin erfüllen wollen, müssen auch sie ihre Strategien und Rituale komplett neu erfinden. Das bedeutet mehr Streit und intensivere Auseinandersetzungen. Wer schon Straßenblockaden und verschmutzte Gemälde radikal findet, muss sich auf ungemütlichere Zeiten gefasst machen. Kettenreaktionen nach einem Unfall. Schnell schien festzustehen, wer für den Tod einer Radfahrerin verantwortlich ist. Eine Rekonstruktion der Ereignisse von Jonas Fellers. Gegen 8.20 Uhr am Montag vergangener Woche wird im Berliner Stadtteil Wilmersdorf eine Radfahrerin von einem Betonmischfahrzeug erfasst und überrollt. Die 44-Jährige ist unter einem Reifen des 26 Tonnen schweren Fahrzeugs eingeklemmt. Die Rettungskräfte entscheiden, den Betonmischer eigenhändig wegzufahren um die lebensgefährlich verletzte Frau zu befreien. Zur selben Zeit fährt rund 9 Kilometer nordwestlich der Unfallstelle der Rüstwagen RW3 der Berliner Feuerwehr auf die Stadtautobahn A100. Das Spezialfahrzeug wird standardmäßig alarmiert, wenn im Notruf von einer Person unter einem LKW die Rede ist. Der Rüstwagen ist mit besonderer Technik ausgestattet. Mit ihr kann die Feuerwehr auch große und schwere Fahrzeuge anheben. Die Berliner Stadtautobahn ist chronisch verstopft, zumal im Berufsverkehr. An diesem Morgen kommt die Feuerwehr besonders schlecht durch. Es ist Stau. Nur langsam bahnt sich der breite Rüstwagen den Weg durch die Rettungsgasse. Die Besatzung meldet der Leitstelle eine relevante Verzögerung auf der Anfahrt. Später stellt sich heraus, ein Grund für den Stau war eine Aktion von Klimaaktivisten der letzten Generation. Die letzte Generation macht seit Anfang des Jahres mit Straßenblockaden von sich reden, vor allem in Berlin. Die Aktivisten kleben sich an Autobahnausfahrten auf dem Asphalt fest und provozieren so kilometerlange Staus. Anfangs wollten sie damit ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung erzwingen. Aktuell fordern sie ein Tempolimit auf Autobahnen und die Fortführung des 9-Euro-Tickets. Die Aktivisten haben auch schon versucht, mit aufsteigenden Luftballons den Flughafenbetrieb zu stören und bewarfen kostbare Gemälde mit Kartoffelbrei und Tomatensuppe. An diesem Montagmorgen sind 2 Männer, 59 und 63 Jahre alt, auf eine Schilderbrücke über der A100 in Richtung Stadtmitte geklettert. Ob sie sich angeklebt haben oder nicht, ist noch offen. Die Polizei sperrt jedenfalls 2 Fahrspuren, um die Aktivisten von der Brücke zu holen. Als der Spezialwagen der Feuerwehr nach 19 Minuten endlich am Unfallort in Wilmersdorf eintrifft, ist die schwerverletzte Radfahrerin schon befreit. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht. Intensivmediziner kämpfen um ihr Leben. »Es ist unfassbar«, schreibt die Bild wenige Stunden nach dem Unfall. Wegen erneuter Blockaden der Klimakleber im morgendlichen Berliner Berufsverkehr sind Rettungskräfte der Feuerwehr verspätet zu einem Unfall gekommen. Rasch setzt sich diese Deutung durch. Noch am Tag des Unfalls äußert sich der Bundeskanzler zu dem Fall. Es sei immer bedrückend, so Scholz, wenn Menschen durch Verkehrsunfälle in Gefahr gerieten. Deshalb kann mein Appell auch nur sein, dass man bei all den Entscheidungen, die man für politische Kundgebung, Meinungsbildung trifft, immer bedenkt, dass sie nicht zur Gefährdung anderer beiträgt. In den Tagen danach melden sich weitere prominente Politiker zu Wort. Die Aktionen von Hashtag Letzte Generation können Strafrecht verletzen, so Justizminister Marco Buschmann auf Twitter. Wer Krankenwagen blockiert, kann sich unter Umständen der fahrlässigen Körperverletzung schuldig machen. Bei Innenministerin Nancy Faeser klingt es trotz eines Konditionalsatzes fast schon so, als sei die Schuld der Klimaaktivisten erwiesen. Wenn Straftaten begangen werden und andere Menschen gefährdet werden, ist jede Grenze legitimen Protests überschritten, sagt die Innenministerin. Die Polizei hat meine vollste Unterstützung für ein hartes Durchgreifen. Am Donnerstag, 3 Tage nach dem Unfall, stirbt die verunglückte Radlerin. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagt, man prüfe nun auch, ob sich die Aktivisten der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben. Spätestens jetzt eskaliert die Erregung, werden die Vorwürfe maßlos. Die Täter der selbsternannten letzten Generation haben Mitschuld an ihrem Hirntod, schreibt Bild. FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sieht gar das erste Todesopfer der letzten Generation. Selbst die Vereinten Nationen schalten sich in die Debatte ein. Menschen müssen engagiert sein, aber natürlich müssen sie in jeder Situation verantwortungsbewusst sein, um anderen keinen körperlichen Schaden zuzufügen. So ein UN-Sprecher. Kaum jemand hält es für nötig, das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten. Nur die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft sagen auf Sternanfrage, sie wollten die Ermittlungen abwarten und nicht spekulieren. Am Freitag dann berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Verweis auf einen internen Vermerk der Feuerwehr, dass die Aktion der Klimaaktivisten keinen Einfluss auf die Rettung der Radlerin gehabt haben soll. Die Notärztin habe sich gegen den Einsatz des Rüstwagens entschieden. Ein Anheben wurde kurz erwogen, hätte aber wohl länger gedauert, wie auch die medizinische Situation verschlechtert, zitiert die SZ aus dem Vermerk. Der Bericht über die Einschätzung der Notärztin hätte die Erregungsspirale beenden können, doch er dringt kaum durch, die Schuldigen stehen fest. Am Freitag schicken Münchner Richter mehrere Klimaaktivisten für 30 Tage präventiv in Gewahrsam. Die Union plant einen Antrag, der Gefängnisstrafen für Autobahnblockierer fordert. Die letzte Generation beklagt eine Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze und kündigt an, die Blockaden fortzusetzen. Sie brauchen Mehrheiten. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Renate Künast kämpft schon lange für die Umwelt. Theo Schnarr ist Klimaaktivist. Ein Streitgespräch über Zweck und Mittel von Nico Fried, Jonas Fedders. Herr Schnarr, auch wenn eine Protestaktion der letzten Generation nach jetzigem Stand wohl keine Auswirkung auf die Rettung einer verunglückten Radfahrerin hatte, ändert die Ereignisse der vergangenen Tage etwas an ihren Methoden? Schnarr. Wir evaluieren unsere Aktionsformen ständig. Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder neue Formen ausprobiert, um zu sehen, was am effektivsten ist. Natürlich achten wir darauf, alles zu unternehmen, damit niemand gefährdet wird. Aber das Rettungsfahrzeug in Berlin war zu breit für eine normale Rettungsgasse. Ist nicht eine Lektion, dass es Gefahren gibt, die Sie beim besten Willen nicht kalkulieren können? Schnarr. Wir haben sehr viel Solidarität auch aus dem Rettungswesen erhalten. Manche bezeichneten die Kritik an uns als scheinheilig, weil es überall in Berlin ständig verstopfte Straßen gibt, durch Falschparker zum Beispiel. Es ist die Aufgabe der Politik, für Verkehrssicherheit zu sorgen, wozu auch eine grundsätzliche Verkehrswende gehört. Frau Künast, Sie haben selbst eine Vergangenheit mit verschiedenen Protestformen. Warum kritisieren Sie trotzdem die letzte Generation? Künast. Der Fokus sollte darauf liegen, dass es mehr Klimaschutz gibt. Das ist das Ziel, über das wir uns einig sind. Möglichst viele Leute sollten verstehen, dass Klimaschutz Menschenschutz ist, hier und global, und entsprechend handeln. Die Proteste müssen sich daran messen lassen, ob sie nicht selbst dazu beitragen, dass dieses Ziel aus dem Fokus gerät. Das geschieht aber auch durch Instrumentalisierung von außen. Künast, das ist mir nicht fremd. Als wir früher protestierten, solange es die DDR noch gab, hieß es immer, geh doch rüber, wenn's dir hier nicht passt. Aber das ändert nichts daran, dass sich die letzte Generation überlegen muss, welchen Beitrag sie zu einer Instrumentalisierung leistet. Wir müssen Menschen überzeugen und Mehrheiten finden. Und da nach einem Todesfall zu sagen, wir sind radikal, wir machen einfach weiter, das ist mir zu wenig. Schnarr. Wir haben jeden Tag Todesfälle auf deutschen Straßen. Und der Verkehrssektor ist auch für den Klimaschutz besonders wichtig. Ein Tempolimit, ein 9-Euro-Ticket und gut ausgebauter öffentlicher Personenverkehr wären sofort wirksame Maßnahmen für beide Probleme. Es gibt dafür gesellschaftliche Mehrheiten. Warum setzt die Politik das nicht um? Künast. Eine gesellschaftliche Mehrheit für ein Problem ist noch keine parlamentarische Mehrheit. Man kann sich nicht auf die Straße setzen, die Arme verschränken und sagen, ich weiß, dass viele Leute das wollen, also Politik, mach mal. Sind die Proteste, wie Ihr Fraktionskollege Konstantin von Notz getwittert hat, undemokratisch? Künast. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Protesten in Brockdorf nennt schon 1985 die Versammlungsfreiheit ein unentbehrliches Funktionselement der partizipativen Demokratie. Aber jeder Einzelne muss sich überlegen, wohin fahren wir da? Dient das noch dem Anliegen? Oder sitzen wir in einer Sackgasse, in der alle nur noch darüber reden, ob dieser oder jener Protest legitim ist oder nicht? Das ist auch die Frage nach der Effizienz. Meine These ist, die letzte Generation hat es in die Tagesschau geschafft. Aber geändert hat sich dadurch nichts. Schnarr? Das sieht Jürgen Trittin anders. Er hat vor 3 Monaten gesagt, mit der Verabschiedung von Gesetzen zur Förderung erneuerbarer Energien habe der Druck der Straße sein Echo gefunden. Wir müssen an den Punkt kommen, klar einzugestehen, dass wir unsere Klimaziele verfehlen. Künast? Das sage ich schon lange. Dafür habe ich Sie nicht gebraucht. Ich habe schon vor 10 Jahren Reden über die notwendige Transformation gehalten. Aber, Frau Künast, die Bewegung wird gerade getragen von dem Frust darüber, dass viel geredet und zu wenig gehandelt wird. Schnarr. UN-Generalsekretär Antonio Guterres beklagt, die Regierungen sagten das eine und täten das andere, würden also lügen. Künast. Das weiß ich. Er sagt auch, dass die Lücke zwischen den Zielen und dem Erreichten wieder größer wird. Wollen wir jetzt ernsthaft gegeneinander auftrumpfen, was wer wann gesagt hat? Die Frage bleibt doch, wie ändern wir das? Da muss ich mir überlegen, trage ich mit meinen Aktionsformen dazu bei, dass Leute sich nicht mehr eingeladen fühlen und dass andere, die eh keine Veränderung wollen, Anlass zum Hyperventilieren haben? Herr Schnarr, verprellt die letzte Generation die Leute, die sie gewinnen müsste? Und schade damit dem Anliegen des Klimaschutzes? Schnarr. Fridays for Future hat Solidarität bekundet für unsere Aktivisten, die in Bayern per Gerichtsbeschluss für 30 Tage in Gewahrsam genommen wurden. Künast. Dass jemand ein bayerisches Polizeigesetz kritisiert, gegen das zu Recht vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof geklagt wurde, ist noch keine Solidarität für die Methode. Schnarr. Auch andere Bewegungen für Klimagerechtigkeit sind solidarisch mit unseren Aktionen. Ich kann nicht sehen, dass wir der Klimagerechtigkeitsbewegung schaden. Damit haben Sie trotzdem noch keine Mehrheit. Schnarr. In der Gesellschaft gibt es ein weit verbreitetes Gefühl, wir können eh nichts bewirken. Zugleich muss es schnell gehen. Die nächste Bundestagswahl ist erst 2025. Wir wissen, ziviler Widerstand kann einen schnelleren Wandel bewirken. Und wie? Schnarr. Es gibt das Beispiel der Bürgerinnenräte. Unter dem ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler hat es einen Klimarat gegeben. Die Lösungen liegen vor, werden aber ignoriert. Künast. Nicht genug, aber es passiert etwas. Es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichts, das mehr Tempo verlangt. Der Kohleausstieg wird von 2038 auf 2030 vorgezogen. Und trotz des russischen Angriffskrieges und der Übergangslösungen für die Versorgungssicherheit steigern wir doch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich will, dass wir in der Sache weiterkommen, aber seit Tagen diskutieren wir, ob Kartoffelbrei an Kunstwerken eine geeignete Demonstrationsform ist. Schnarr. Weil Sie das Bundesverfassungsgerichtsurteil ansprechen, wir haben nicht die Zeit, gegen jedes angebliche Klimaschutzpaket der Bundesregierung gerichtlich vorzugehen, weil es nicht weit genug geht. Wir sprechen zu wenig über die große Dimension der Krise. Es gibt die Kipppunkte, nach denen dramatische Veränderungen unwiderruflich sind. Eine unaufhaltsame Kettenreaktion wird ausgelöst. Das beginnt jetzt schon. Selbst das größte Klimapaket ist zu klein, wenn es nicht ausreicht. Künast? Deshalb ist es nicht falsch. Das sind hart erkämpfte Beschlüsse. Herr Schnarr, glauben Sie ernsthaft, dass es mit Bürgerräten schneller geht? Schnarr. In Irland ist es damit gelungen, den jahrzehntelangen Streit um die Abtreibung zu moderieren und schließlich zu befrieden. Künast. Das ist kein passendes Beispiel. Wir müssen doch schnell vorangehen mit dem, was wir jetzt geeint bekommen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist das im Abkommen von Paris vereinbarte Ziel, das der Bundestag bestätigt hat, Schnarr, und nicht einhält. Künast, ja, Mann, ey. Schnarr, nicht ja, Mann, ey. Wir rasen auf eine Welt zu, wo wir nicht einmal unter 2-Grad-Anstieg kommen. Künast, das weiß ich. Trotzdem muss man die Maßnahmen nehmen, die man hinkriegt. Damit sage ich nicht, dass das reicht. Aber am nächsten Tag arbeiten wir daran, die Mehrheit für die nächste Maßnahme zu bilden. Dafür müssen wir auch den Nutzen zeigen. Neue Arbeitsplätze zum Beispiel, ein besseres Leben insgesamt. Unser Wohlstand ist nicht vom Klimaschutz gefährdet, sondern dann, wenn wir nicht mehr Klimaschutz betreiben. Herr Schnarr, stellen Sie das demokratische System in Frage, weil es Ihrer Meinung nach nicht effizient genug ist? Schnarr, was ist Demokratie? Männer haben einst demokratisch entschieden, dass Frauen nicht wählen dürfen. Dann kam die Suffragettenbewegung und hat das Wahlrecht erkämpft. Das heißt, ziviler Ungehorsam geht dann rein, wenn wir ein krasses Demokratiedefizit haben. Und das ist jetzt so. Sie fordern die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit. Ist das nicht zu wenig, um die Kipppunkte zu verhindern? Schnarr. Das sind die ersten Sicherheitsmaßnahmen, aber natürlich braucht es mehr. Und dafür blockieren Sie Straßen, verärgern Menschen und riskieren Gefahren für Unbeteiligte? Schnarr. Gerade mit dieser extremen Form, bei der wir auch Risiken für uns selbst eingehen, machen wir effektiv darauf aufmerksam, dass nicht einmal die Bereitschaft besteht, unsere super kleinen Forderungen umzusetzen, obwohl die Menschen das mehrheitlich wollen. Künast. Das stimmt ja nicht. Vor ein paar Jahren wäre ein einheitliches Ticket zu 49 Euro, wie es jetzt kommt, noch undenkbar gewesen. Wir brauchen eben Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Wenn ihr euch der Mehrheit der Gesellschaft so sicher seid, wo ist denn die Massenbewegung, die ihr für euch mobilisiert? Sie könnten eine Partei gründen. Schnarr. Mit der wäre ich in den nächsten Jahren in keiner Entscheidungsposition. Wir müssen jetzt darauf hinwirken, dass die Bundesregierung offen darüber redet, dass wir unsere Klimaziele verfehlen. Und was das heißt? Dass sich meine Kinder um Essen prügeln werden. Dass wir von 2030 an Probleme mit der Wasserversorgung haben. Die Gesellschaft muss sich mit dieser Erkenntnis emotional verbinden, auch wenn es wehtut. Künast. Ich fürchte, dass euch eine gewisse Empathie eher fehlt. Ich hätte mir gewünscht, dass ihr aus Rücksicht auf die Radfahrerin eure Aktionen mal hättet ruhen lassen oder gesagt hättet, okay, wir überlegen uns was Neues. Schnarr, damit unterstellen Sie wieder, dass wir für den Tod der Radfahrerin Verantwortung tragen. Künast, ich unterstelle gar nichts. Ich rede von der Wirkung nach außen. Schnarr, der Unfall der Radfahrerin ist von Teilen der Medien instrumentalisiert worden, um uns durch den Dreck zu ziehen. Künast, ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit der Demokratie, als Mensch den Gedanken zuzulassen, ich könnte etwas falsch gemacht haben. Sie hatten jetzt die ganze Zeit nur recht. Schnarr, Sie doch auch. Künast, nee, glaube ich nicht. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr, Deutschland GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion, Telefon 040-3703-2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de, www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Sternzeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 00018 832501. BIC BFSWDE 33LPZ.